Willkommen zu Baader Finch, eurem KI-gestützten Überblick über Earningsberichte und Finanzanalysen. Ich bin Alex und ich bin begeistert, heute mit meinem Co-Host Jordan über Mastercards First Quarter 2026 Ergebnisse zu sprechen. Bevor wir eintauchen, möchte ich eine wichtige Anmerkung machen. Dieser Podcast ist ein von künstlicher Intelligenz generierter Inhalt, der nur zu Bildungs- und Unterhaltungszwecken dient. Nichts von dem, was wir besprechen, sollte als Anlageberatung betrachtet werden. Recherchieren Sie immer selbst und konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Okay, Jordan, Mastercard hat gerade ihre First Quarter 2026 Ergebnisse veröffentlicht, und das sieht ziemlich solide aus.
Das stimmt. Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Wir sprechen von zweistelligem Wachstum, Nettoeinnahmen sind um 12% gestiegen und der Nettogewinn um 15% auf Basis von Währungsneutralität. Das ist ein starker Start ins Jahr.
Genau. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das Nettoeinkommen pro Aktie um 18% gestiegen. Das zeigt, dass Mastercard nicht nur wächst, sondern auch sehr effizient ist. Sie haben auch während des Quartals 4 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft. Das deutet auf großes Vertrauen in die zukünftigen Aussichten hin.
Das ist das Wichtigste, denke ich. Die Geschäftsführung sagt nicht einfach, uns geht es gut, sie unterstützt das mit echten Aktionen. 4 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe zeigen ernsthafte Überzeugung. Aber lass mich fragen, wie sieht es mit den Volumenmetriken aus? Das ist normalerweise, wo wir die echte Geschichte sehen.
Großartig, dass du das fragst. Das weltweite Bruttovolumen, oder GDV wie sie es nennen, ist um 7% gestiegen. Das ist moderat, aber es gibt da Nuancen. Das Kreditvolumen in den USA ist um 8% gestiegen, während Debit um 1% gestiegen ist, aber das war durch die Capital One Debit Portfolio Migration beeinflusst.
Ah ja, die Migration. Wenn man das bereinigt, liegt das Debitwachstum tatsächlich bei etwa 7%. Das ist viel besser. Aber was mich fesselt, ist das Cross-Border-Wachstum. Das lag bei 13%, das ist heftig.
Ja, und das ist wichtig, denn Cross-Border ist normalerweise ein höheres Margegeschäft. Aber hier kommt die geopolitische Belastung ins Spiel. Michael Miebach und Sachin Mehra haben besprochen, dass der Konflikt im Nahen Osten, der Ende Februar begann, einen merklichen Einfluss hatte, besonders auf Cross-Border-Reisen.
Und das bringt mich zur Prognose. Sachin war ziemlich klar darüber, dass sie im zweiten Quartal eine Belastung erwarten. Sie prognostizieren Umsatzwachstum am unteren Ende der niedrigen zweistelligen Spanne. Ohne den Konflikt hätte Second Quarter etwa im Einklang mit First Quarter gelegen.
Das ist ein wichtiger Kontext. Also verwenden Sie diese Basisfallannahme, dass der Konflikt im Second Quarter endet und Sie dann schrittweise eine Erholung im dritten und vierten Quartal sehen. Das ist eine optimistische, aber vorsichtige Ansicht. Für das ganze Jahr erwarten Sie immer noch Wachstum am oberen Ende der niedrigen zweistelligen Spanne auf währungsneutraler Basis.
Lass mich zu den Value-Added Services schwenken, das ist ein großer Deal hier. Das ist etwa 40% der Unternehmenseinnahmen und es wuchs um 18%. Das ist eine viel schnellere Rate als das Netzwerkgeschäft selbst.
Ja. Und das ist interessant, denn es zeigt, dass Mastercard nicht nur ein Transaktionsverarbeiter ist. Sie bauen ein echtes Software- und Service-Portfolio auf. Wir sprechen von Cybersicherheit, Betrugsbekämpfung, Datenanalytik, echte Mehrwertdienste.
Sie erwarben Recorded Future im Jahr 2024 und das zahlt sich aus. Über 500 Kunden nutzen bereits die Mastercard Threat Intelligence Plattform. Das ist ein neuer Markt für Sie. Und dann haben Sie diese generative KI-Initiative mit Nvidia angekündigt, bei der Sie Ihre eigenen Datensätze nutzen, um Verhaltensweisen vorherzusagen und ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen.
Genau. Und das ist elegant, weil Sie bereits massive Mengen an Transaktionsdaten haben. Sie können Modelle trainieren, um zu sehen, wohin Karteninhaber möglicherweise als nächstes ausgeben werden oder um Betrug zu erkennen. Das ist wirklich schwer zu replizieren für Wettbewerber.
Lass mich zu den strategischen Ankündigungen kommen. Sie sprachen viel über drei Dinge, Agentic Commerce, Stablecoins und die BVNK-Akquisition. Das sind keine kleinen Dinge.
Richtig. Fangen wir mit Agentic Commerce an. Michael erklärte, dass fast alle Mastercard-Karten weltweit jetzt für Mastercard Agent Pay aktiviert sind. Das ist die Fähigkeit, AI-Agenten-Transaktionen zu ermöglichen. Sie arbeiten mit Google, Microsoft, OpenAI zusammen.
Und sie führten etwas namens Verifiable Intent ein. Das ist ein manipulationssicherer Datensatz darüber, was ein Benutzer einem KI-Agenten erlaubt hat. Das ist eigentlich ziemlich clever aus einer Sicherheitsperspektive. Die FIDO Alliance nutzt es jetzt als Standard.
Das ist Gedankenführerschaft. Sie setzen nicht nur Standards, sie gestalten sie. Aber hier ist das Wichtigste, die Volumen sind noch gering, weil die Infrastruktur sich noch aufbaut. Das ist eine langfristige Chance.
Und dann haben wir Stablecoins. Sie ankern einen Teil ihres Umsatzes in Krypto-Kobrandkarten. Leute mit Kryptobeständen nutzen Mastercard-Karten, um diese auszugeben. OKX, eine große Kryptobörse, expandiert in Europa damit.
Aber hier ist das Fleisch und die Kartoffeln, die geplante Akquisition von BVNK. Das ist ein Unternehmen, das Stablecoin-Infrastruktur hat. Sie bieten Dienste an, senden, empfangen, umwandeln und halten von Stablecoins. Sie haben auch Lizenzen und Compliance-Tools.
Also sehen Sie Stablecoins nicht als eine Bedrohung für Karten. Sie sehen es als eine neue Schiene im Zahlungssystem. Und wenn sich das verbreitet, wollen Sie in die Infrastruktur eingebettet sein. BVNK gibt Ihnen das.
Genau. Michael sagte, dass sie diese Welten nicht als widersprüchlich sehen. Karten liefern nahtlose Verbrauchererfahrungen. Stablecoins sind schnell, verfügbar 24/7 und programmierbar. Unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Aufgaben.
Lass mich zu den Portfoliogewinnen kommen. Sie haben einige große Seiten gewonnen, CIB in Ägypten, Westpac in Australien, United Airlines Canada, HSBC Hongkong für ihre World Legend Karten. Das deutet auf starke Verkäufe hin.
Und diese World Legend Karten sind interessant. Das ist ihr Premium-Produkt. Karten, die damit in den USA ausgegeben wurden, zeigen 3x höheres Cross-Border-Volumen im Durchschnitt. Das ist nicht nur mehr Volumen, es ist besseres Volumen, höhere Margen.
Sie gewinnen auch auf der Geschäftsseite. Der Amazon Small Business Co-Brand zieht zu Mastercard um. Das ist wichtig, denn kleine Unternehmen sind ein großer Markt und wenn Amazon das für ihre Kartenprogramm nutzt, ist das eine Bestätigung des Wertes.
Und dann ist da noch Mastercard Move, ihr echtes Geldtransfernetzwerk. Das wächst und wird jetzt in verschiedene Produkte integriert, wie globale Handelssuiten für kleine Unternehmen. Das ist wichtig für die Expansion in neue Anwendungsfälle.
Was die Bilanz betrifft, sie beschleunigten Aktienrückkäufe auf 4 Milliarden Dollar, plus 1,7 Milliarden durch Ende April. Das zeigt, dass sie glauben, die Bewertungen sind attraktiv jetzt.
Ja, und die Guidance ist realistisch. Sie erkennen an, dass es Risiken gibt, den Konflikt im Nahen Osten, geopolitische Spannungen. Aber die Grundlagen des Geschäfts bleiben stark. Verbraucher und Geschäftsausgaben sind gesund, außer für die Auswirkungen des Konflikts.
Für mich ist das größte Takeaway die Diversifizierung. Mastercard ist nicht mehr nur Transaktion. Sie haben VAS, das mit 18% wächst. Sie bauen in Cybersicherheit, KI, Stablecoins. Das reduziert das Risiko und eröffnet neue Wachstumskanäle.
Und das ist langfristig wichtig, denn das traditionelle Kartennetzwerk wird reifer. Das Volumen wächst, aber nicht explosiv. Aber wenn Sie in neue Bereiche wie digitale Vermögenswerte und KI-gesteuerte Services expandieren, öffnen sich neue Wachstumsmöglichkeiten.
Also, was bedeutet das für Investoren? Das Geschäft wächst mit zweistelligen Raten, es ist rentabel und gibt Geld an Aktionäre zurück. Aber es gibt auch Risiken, geopolitische Unsicherheit drückt auf die Margen, und einige dieser neuen Geschäfte wie Stablecoins sind noch früh.
Richtig. Das ist nicht ohne Risiko, aber es ist ein qualitativ hochwertiges Geschäft mit Wachstumskatalysatoren. Für Investoren lohnt es sich, es zu beobachten, besonders wenn sich die globale Situation verbessert.
Und beachte die Metriken, Kontaktless-Durchdringung bei 78%, das ist hoch. Switch-Transactions wuchsen um 9% bis 10%, nachdem man die Capital-One-Effekte bereinigt. Das ist solider Fortschritt.
Insgesamt ein starker Quartal mit einigen Headwinds von außen, aber die Unternehmensausführung ist klar. Management ist zuversichtlich, aber nicht arrogant. Sie sehen die Risiken und planen danach.
Alles, was besprochen wurde, ist eine KI-generierte Analyse zu Bildungszwecken. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Bitte führen Sie Ihre eigene Sorgfaltsprüfung durch.
Danke, Jordan. Für alle, die mehr Details wollen, überprüft die vollständige Transkription und die SEC-Unterlagen. Danke, dass ihr heute bei Beta Finch zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Analyse. Wenn Sie diese hilfreich fanden, unterstützen Sie Beta Finch auf Patreon. Ihre Unterstützung hilft uns, die Stimmen zu verbessern und mehr Unternehmen abzudecken. Besuchen Sie Patreon.com/Beta Finch. Danke fürs Zuhören.